So, aber jetzt müsstet ihr mich alle genau verstehen. Ja, guten Morgen, mein Name ist Manuel, ich bin einer der Pastoren hier. Ich freue mich, dass ihr ja heute hier seid, dass ihr Gottesdienst mit uns feiert, dass ihr online mit dabei seid und Gottesdienst feiert. Und bevor ich jetzt loslege, möchte ich mit uns beten. Ja, herrlicher Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir ja Gemeinschaft haben dürfen mit dir. Ob das jetzt am Fernseher ist, auf dem Handy oder auf dem iPad oder hier vor Ort. Du bist da. Du verbindest uns durch deinen Heiligen Geist. Du bist der, der Gemeinschaft mit uns haben will. Und dafür danke ich dir, Herr. Und du bist auch der, der uns Orientierung schenkt in diesem Leben, der ja gute Gedanken über unser Leben hat, der einen Plan für unser Leben hat, wie der auch immer aussieht. Und ich danke dir, dass du ja ein barmherziger Gott bist, der wirklich geduldig ist, der ja, bei dem man nicht so schnell aus der Gnade fallen kann, der an uns festhält, der uns hinterhergeht. Oh ja, und der einfach ja, so unendlich voller Liebe ist. Und ich danke dir, dass du ja, deinen Weg mit uns Menschen gehst, dass wir ja, deine Kinder sein dürfen, deine Töchter und deine Söhne. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Beziehung sucht. Und dass du ja kein Gott bist, der einfach uns rumkommandiert und uns sagt, was wir machen sollen, was nicht. Sondern du bist ein Gott, der uns liebt, der uns sieht und der uns begegnen will. Und dafür danke ich dir, Herr. Amen. Bevor ich Pastor wurde, das wisst ihr, die meisten schon, die kennen schon die alten Geschichten von mir, war ich Soldat bei der Bundeswehr und ich habe am Tornado gearbeitet, am Flugzeug. Und da habe ich so einiges Interessantes gelernt, was ich vorher nicht wusste. Ich hatte so einen Kaffeetag gehabt. Die Kameraden haben das immer so genannt, wenn ich dann, ich bin der Kaffeetasse dann durch die Fachgruppen gelaufen in der Arbeit, weil wir nichts zu tun hatten und habe mich dann hingesetzt, ich habe damals schon pastoralen Dienst getan quasi, habe mich über hingesetzt mit den Leuten gequatscht, ja. Und wenn die dann arbeiten mussten, bin ich dann in die nächste Fachgruppe gegangen und habe dann aber auch viel gelernt über diese verschiedenen Fachbereiche. Am Tornado war es so, der war aufgeteilt, da haben die einen Radar gemacht, die andere Navigationsanlage, ich war ein Waffenelektroniker und die anderen haben Mechanik gemacht. Und ich fand das immer interessant, was diese verschiedenen Fachbereiche alles so tun und habe viel gelernt. Dann war ich einmal bei der Fachgruppe Navigation und habe mich mit denen unterhalten über, ja, wie das überhaupt funktioniert, woher weiß ein Flugzeug überhaupt, wo es hin muss und wie funktioniert diese ganze Geschichte. Und dann hat er mir mal die Grundlagen so erklärt. Jetzt habe ich auch ein kleines Quiz für euch, die hier sind, die online sind, die können das ja dann online machen mit den Leuten, die da sind. Welche Form hat die Erde?
Scheibe.
Also eine Scheibe haben wir hier. Eine Wurst? Nee, was?
Eine Wurst.
Ein Ei? Eine Kugel. Kartoffel, genau. Eine Diffel. Ne? Die Erde hat die Form einer Diffel. Wusste ich auch nicht. Ich dachte immer, die Erde wäre schön rund. Ne, man sieht das ja bei dem Globus. Mein Onkel hatte so einen Globus gehabt. Dann konntest du mal Licht ein- und aus, ja, bis es nicht mehr geht. Ja. Aber die Erde ist wirklich eine Kartoffel. Die ist nicht so schön rund, wie man sich das vorstellt. Das haben die nur so gemacht, damit das einfacher ist, die ganze Geschichte. Ja, die Erde ist eine Kartoffel. Und genauso wusste ich auch nicht an dieser Stelle. Ja, jetzt funktioniert das wunderbar, das Headset. Und genauso wusste ich auch nicht, dass wenn ein Flugzeug fliegt, quasi, es nie auf Kurs ist. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Es gibt so eine Ideallinie, wenn ein Flugzeug von A nach B fliegt, dann ist das quasi nie auf dieser Ideallinie, sondern immer daneben oder darunter oder darüber oder links und rechts hier, dann diese drei verschiedenen Achsen. Das heißt, das Flugzeug fliegt und hat den Idealkurs quasi, und muss ständig dann korrigieren, muss ständig die Höhe verstellen, die nach links und nach rechts und so, um auf Kurs zu bleiben. Und das fand ich ganz interessant. Ich habe mich dann ein bisschen doof gefühlt, weil eigentlich logisch, ne? So ein Flugzeug fliegt, Wind kommt von der einen Seite, drückt das Flugzeug weg, der Pilot muss dagegen steuern oder der Autopilot. Dann gibt es verschiedene Tiefdruckgebiet, Hochdruckgebiet und dann muss das Flugzeug hoch und runter und so. Man ist ständig an Justieren und das fand ich sehr interessant. Es gibt diese äußeren Einflüsse, wie gesagt, wo wirklich Einflüsse von außen kommen, die das Flugzeug links und rechts hoch und runter drücken. Und dann gibt es innere Einflüsse beim Flugzeug. Das ist zum Beispiel, wenn es fliegt und es verbraucht Sprit, ein paar Tonnen, dann verändert sich der Schwerpunkt vom Flugzeug und dann muss man das nachtrimmen. Also man ist ständig am Korrigieren. Und so ein bisschen, fand ich, hat das auch was mit unserem Leben zu tun, gell? Wer von euch ist ständig auf Kurs, straight? Okay, hier gibt es Spekulationen über verschiedene Leute. Ja. Wenn du glaubst, du bist straight on Kurs, bist du vom Kurs abgekommen, glaube ich einfach. Ja. Aber man ist ständig auf Kurs. Nicht auf Kurs. Jetzt habt ihr mich durcheinander gebracht. Man ist ständig am Korrigieren. Im Leben ist das auch so. Ne? Nehmt euch irgendetwas vor in eurem Leben. Ja. Und ihr müsst ständig korrigieren und gucken, wo ihr steht. Feedback-System. Mein Fitness-Coach zum Beispiel, der sagt, Manuel, richte ein Feedback-System ein. Ein Feedback-System für mich wäre zum Beispiel die Waage. Ja, die gibt mir dann Feedback, wie weit ich vom Kurs abgekommen bin. Oder ein Ernährungstagebuch führen, zeigt dir dann auch, wie weit du vom Kurs abgekommen bist. Aber als Christ ist es ja genauso. Als Christ müssen wir uns auch ständig korrigieren, ständig gucken, wie wir auf Kurs sind oder auch nicht. Und das ist manchmal ganz schön anstrengend, das Ideal zu halten. Es ist manchmal ganz schön auch frustrierend vielleicht. Und manchmal, das kommt aber auch darauf an, was für ein Bild du hast von deinem christlichen Leben, von deinem Leben als Nachfolger oder als Nachfolgerin. Ich glaube, wir haben nicht immer dieses Bild vom Flugzeug als Nachfolgerin oder als Nachfolger von Jesus, wo wir glauben, okay, das ist die Ideallinie und wir versuchen uns immer wieder dran anzupassen oder sowas. Ich glaube, so ein bisschen steckt das vielleicht da drin und wir reden auch so, aber so tief in uns verwurzelt und verankert ist oft dieses Bild von Zug auf Gleisen. Ja, und das erlebe ich auch so in dem Gemeindealltag, auch je nachdem, wie miteinander umgegangen wird, wie barmherzig oder unbarmherzig. So ein Zug, der braucht nicht viel korrigieren. Der fährt auf Schienen, der läuft straight. Da gibt es wenig Abweichung, sage ich mal. Das ist wirklich Millimeterbereich wahrscheinlich, die Abweichung, die der Zug hat. Die wird durch die Schienen korrigiert. Das Einzige, was der Zugführer steuern kann, ist die Geschwindigkeit oder das Bremsen halt. Aber sonst fährt ein Zug. Und so, glaube ich, ticken wir manchmal auch als Christen. Wir denken, wenn jemand Christ wird, dann ist es wie so ein Zug, das auf Gleise gestellt wird. Und dann läuft er straight. Und dann kriegt er auf einmal sein Leben in den Griff als Christ und lügt nicht mehr und mordet nicht mehr und bricht die Ehe nicht mehr, ja, und begehrt nicht, was dem Nächsten gehört, mehr, ja, und ist freundlich und barmherzig und vergebend und hoffnungsvoll, ja, und manchmal haben wir die echt, und dann sind wir so enttäuscht, ja, auf einmal sind wir so enttäuscht, wenn der andere nicht so ist. So, und überrascht sind wir manchmal, boah, der andere hat mich verletzt. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet von dem, der ist doch Christ. Und manchmal ticken wir vielleicht so auch von uns, wo wir denken, ja, ich bin doch Christ, ich bin so enttäuscht von mir, dass ich den einen nicht vergeben kann, dass ich unbarmherzig bin, dass ich begehre. Und ich glaube, da spiegelt sich manchmal nicht so die Wirklichkeit wider, mit dem, was wir denken. Und auch wie die Bibel uns sieht. Die Bibel ist da viel realistischer, als wir es sind. Die Bibel, die sieht uns nicht so hier auf Gleise gestellt und jetzt funktioniert alles, sondern die Bibel sieht, nee, das ist eher doch wie ein Flugzeug und auf Kurs bringen und immer wieder ausrichten und immer wieder gucken, wo geht's denn eigentlich hin? Und ich glaube, die Bibel ist auch viel barmherziger. Ich glaube, auch unser Herr Jesus Christus ist auch viel barmherziger mit uns, als wir es manchmal mit uns sind. Oder wie wir es mit anderen sind, wenn die mal vom Kurs abkommen. Der sagt, ach, der Pastor, der Flessenkämper, der ist wieder vom Kurs ab, aber ich helfe denen, dass er wieder auf den Kurs kommt. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir so hohe Idealbilder haben, die natürlich die Bibel auch vermittelt. Aber ich glaube, es ist auch gut, dass wir ja positive Bilder haben, so Leitbilder. Bilder, nach denen wir uns ausrichten können. Und es gibt so einen Bibelvers, den habe ich uns mitgebracht, den möchte ich mit euch betrachten, aus 1. Petrus 3, Vers 15. Und ich glaube, wenn wir uns mit diesem Bibelvers beschäftigen, da können wir einiges rausholen, was uns hilft, uns zu orientieren in diesem Leben. Und auch zu gucken, ja, wofür steht eigentlich die Bibel? Wofür steht eigentlich Jesus? Was für positive Bilder gibt's? Und dann gucken wir uns gleich an, was positive Bilder mit dir machen und was negative Bilder mit dir machen. 1. Petrus 3, Vers 15. Petrus schreibt, ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Petrus, der es wirklich nicht einfach hatte, ist auch ein sehr langsamer Lerner gewesen. Er hat sich sehr langsam als Christ entwickelt. Schreibt hier, wie wir unser Leben als Christ ausrichten dürfen. Ja? Erstens, indem wir Christus von ganzem Herzen vertrauen. Und zweitens, wie wir sprachfähig werden sollen über die Hoffnung. Und das ist ganz wichtig jetzt für uns. Wenn wir von Bildern reden, von Leitbildern, von Idealen, dann reden wir auch immer von Hoffnung, dass wir sprachfähig werden von der Hoffnung, die uns erfüllt. Ich möchte mal beim letzten Punkt anfangen, bei der Hoffnung. Petrus schreibt, ihr seid und seid bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Wie gesagt, Petrus spricht hier vom ein Idealbild, von etwas Positivem. Also was Hoffnungsvolles ist immer positiv. Sind wir uns da einig? Oder? Ja, gut. Sonst wäre es ja nicht hoffnungsvoll, ne? So. Also immer was Positives. Und ich glaube, sicherlich ist hiermit auch gemeint, die Hoffnung, die wir haben mit der Auferstehung, die wir Ostern gefeiert haben. Das ist so eine ewige Hoffnung, dass wir nicht tot bleiben, dass wir eines Tages mit Christus auferstehen. Das ist schon eine ziemlich coole Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Aber es gibt noch mehr Hoffnungen. Und ich glaube, wir können das hier als Plural sehen. Es gibt mehrere Hoffnungen, die wir als Christen haben. Zum Beispiel die Hoffnung auf ein schönes Leben in hier und jetzt, so wie Rebecca das auch so vorhin schön gesagt hat. Auf eine Hoffnung im schönen Hier und Jetzt in unseren alltäglichen Miteinander, wonach wir uns sehen. Die Hoffnung auf soziale Gerechtigkeit. Dass Menschen nicht leiden müssen, nicht hungern müssen, nicht fliehen müssen. Eine Hoffnung auf eine erfüllende Partnerschaft. Eine Hoffnung auf Frieden. Eine Hoffnung auf Heilung, eine Hoffnung auf Trost, eine Hoffnung auf, und jetzt kannst du das einsetzen, wonach du dich sehnst, was Gott dir vielleicht aufs Herz gelegt hat. Und Gott hat dich und mich erschaffen, er hat ja alles erschaffen, er hat uns Idealbilder gegeben, die uns zeigen wollen, welche Hoffnung für uns bereit ist, welche Idealbilder es da gibt. Die Hoffnung zeigt uns das Ziel. Überlegt euch, wie beim Flugzeug. Ja, du hast den Kurs, du hast das Ziel. Und wenn du in ein Flugzeug einsteigst, hast du die Hoffnung, auf Mallorca rauszukommen, wenn du dahin willst. Ja, und dann hoffst du, dass der Pilot die gleiche Hoffnung hat und immer wieder darauf hin korrigiert, dass du auch da ankommst. Und wir brauchen klare Hoffnungsbilder, klare Ziele in unserem Leben, klare Leitbilder oder Idealvorstellungen. Und dieser Kurskorrektur, das ist dieser Teil, wo wir dran arbeiten dürfen. Und jede Generation hat verschiedene Herausforderungen und auch verschiedene Hoffnungsschwerpunkte, sage ich mal. So ein Hoffnungsschwerpunkt, eine Herausforderung, die wir haben, ist zum Beispiel die Herausforderung mit der Umwelt momentan. Klimawandel, mit der Umweltverschmutzung. Und da ist die Frage, welche Hoffnung gibt es für unsere Umwelt? Gibt es für die Schöpfung? Und welches Idealbild, welches Bild hat Gott von der Schöpfung, von der Umwelt? Und was ist deine Rolle da drin? Wir lesen zum Beispiel in Römer 8, da schreibt Paulus, aber damit verbunden ist eine Hoffnung, auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Also die Schöpfung, das, was Gott geschaffen hat, teilt mit uns auch ein Stück Hoffnung. Und die Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Und wir Menschen haben Gott, den Schöpfer, gegenüber Verantwortung abzugeben, über diese Schöpfung, wie wir mit ihr umgegangen sind. Und wir brauchen da ein klares Bild, wie stellt Gott sich eigentlich vor, wie wir mit der Schöpfung umgehen. Und dass wir uns daran orientieren und ausrichten. Ich werde es nur mal erwähnen, das wird Teil der Predigtreihe werden, da werden wir darauf eingehen, was Gott sich da vielleicht eigentlich gedacht hat. Aber wir brauchen positive Bilder. Ja? Es reicht nicht aus, wenn wir sagen, wir sind gegen Umweltverschmutzung. Ja? Wir sind gegen Klimawandel. Da kannst du dagegen sein, da kommt. Ja? Und sehr häufig sind wir Christen sehr gut da drin, immer gegen etwas zu sein. Kennt ihr Uli Stein und diesen Pinguin mit diesem Schildchen? Und da steht drauf, dagegen. Ja, es gibt so Leute, die sind immer dagegen. Und wir Christen, wir haben quasi so eine Historie von, wir sind gegen etwas, wir sind dagegen. Und ich glaube, es ist gut, dass wir da auch einen Paradigmenwechsel haben und den Menschen sagen, wofür wir sind. Nicht dagegen, sondern wofür. Und wir sind vielleicht aufgewachsen in so einer Kultur, ich bin da drin auf jeden Fall aufgewachsen, vielleicht du auch, wir sind aufgewachsen in einer Kultur, wo wir immer was gehört haben, was wir nicht dürfen und wogegen wir sind. Ja? Also, was habe ich gehört? Kein Sex vor der Ehe. Du darfst dich nicht scheiden lassen. Keine Disco, kein Fußball. Wenn Fußball, dann kein Abendmahl. Ne? So war es früher. Keine Pornos, kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Party, keine Drogen, nicht fremdgehen. Und irgendwie, wenn man das alles so hört, besteht irgendwie das Christentum so aus nur Verboten, was man nicht darf. Und wenn man nicht ethisch korrekt handelt, dann ist die Gemeinden oder waren die Gemeinden auch sehr gut darin, Strafmaßnahmen zu verhängen, Ausschlüsse, Isolation oder man hat mit den Leuten nicht mehr geredet. Und vielleicht kennst du auch diese Verbote aus deinem Elternhaus, wo deine Eltern gesagt haben, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Du darfst nicht länger als 21 Uhr draußen sein. Du darfst den Nachbarsjungen nicht schlagen. Ja? Und was hast du gemacht? Den Nachbarnjungen geschlagen. Ja? Also diese Verbote und Gebote und diese ganzen Verbote, das ist so ein Paradox, ja? Aber die malen Bilder in deinem Kopf. Ja? Du kommst vielleicht gar nicht auf den Gedanken, fremd zu gehen, bis jemand sagt, du darfst nicht fremd gehen. Paulus sagt es oder schreibt es so in Römer 7, die Sünde ergriff die Gelegenheit und weckte in mir durch das Verbot nur jede denkbare Begierde. Wenn du negative Bilder malst, Verbote malst, das darfst du nicht, das darfst du nicht, dann wächst du, dann malst du ständig Bilder in den Kopf den Leuten, denen du das sagst. Und dann steigt damit quasi aber auch die Herausforderung zu widerstehen. Ja? Dann wird der andere quasi mental herausgefordert, das Verbotene zu tun, weil der ständig daran denken muss. Weil du das Bild in den anderen erstmal erzeugt hast. Esst heute keine Pommes beim Bayern-Grill. Zu spät, ja. Jetzt ist eingeplant. Ja. Und wenn das auf der einen Seite so funktioniert, dass du negative Bilder bei den anderen erzeugen kannst, Sachen, die du eigentlich nicht möchtest, ja, ich weiß, dass sie von meinem Erziehungsstil ist das so. Ja, ich habe den Kindern immer sehr viel gesagt, was sie nicht machen sollten, haben sie aber trotzdem gemacht, weil ich dieses Bild in denen quasi erzeugt habe auch. Und es ist doch viel besser, und ich glaube, es ist auch biblisch, ja, und die Bibel hat das auch in sich, dass wir positive Bilder malen, dass wir den Leuten positive Bilder geben. Also, mal ganz salopp gesagt, dass wir den Leuten sagen, wir sind dafür und denen nicht sagen, wogegen wir sind. Es ist okay, gegen Sachen zu sein und es ist auch gut, dass man klare Linien hat und dass man Grenzen hat, wo man sagt, nee, das machen wir nicht. Ja? Aber dass wir unterwegs sind in dieser Welt, auch das kannst du auf alles anwenden. Das kannst du auf deine Familie, auf die Kindererziehung anwenden, auf deine Partnerschaft, auf die Gemeinde, auf alles, dass du sagst, wofür du bist, dass du das Positive nennst, dass du quasi den Leuten Orientierung gibst. Ja? Du sagst ja auch nicht, wenn du nach Mallorca fliegen willst, ich fliege nicht nach Skandinavien, ich fliege nicht nach Dänemark, ich fliege nicht nach, was weiß ich, nach Timbuktu. Das sagst du ja nicht, oder? Sondern du sagst, ich will nach Mallorca fliegen. Und es ist viel einfacher, wenn man den Leuten sagt, wofür man ist. Das ist genauso, ich sag mal, mit dem Finger, ne? Wenn ich jetzt sage, du kannst den Finger verfolgen, indem du nicht darauf achtest, wo er nicht hinzeigt. Ist ja viel anstrengender, als wenn du einfach sagst, hier konzentriere dich auf den Finger und folg dem Finger. Ja, aber irgendwie ticken wir so, dass wir doch sehr häufig gutes Verhalten wollen, dass Leute was richtig machen, aber das ständig mit Verboten belegen und auf das zeigen, eigentlich, was sie nicht machen sollen, anstatt auf das zu zeigen, was die eigentlich machen sollen, was eigentlich gut für sie ist. So, den Punkt haben wir jetzt. Punkt. So. Ich möchte ein Beispiel geben, ja. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir den Menschen Orientierung in dieser Welt geben. Weil die Welt gibt den Menschen auch ständig Orientierung. Falsche Hoffnungen, falsche Versprechen. Und die Welt macht es sogar schlauer als wir. Ja, da kann man von der Welt nur was lernen. Nur, dass unsere Hoffnung das halten, was sie versprechen. Und die Hoffnung der Welt hält nicht das, was sie verspricht. Ich mache es mal an einem Beispiel deutlich. Zum Beispiel malt die Welt ständig positive und hoffnungsvolle Bilder von falscher Sexualität. So funktionieren Pornos. Da wird irgendwas, ein positives Bild gezeigt, wie irgendetwas toll sein kann, irgendwas Hoffnungsvolles, aber letztendlich ist es eine Mogelpackung. Sie hält nicht, was es verspricht. Sie zeigen hoffnungsvolle Bilder, aber irgendwann kommt die Quittung. Die erzeugen das Bild von erfüllender Sexualität. Aber das ist nur Fake, das gibt's gar nicht. Ja, aber die Leute, die verbinden das, diese hoffnungsvollen Bilder, wonach die sich sehen, nach einer erfüllenden Sexualität, mit diesen Bildern und fallen da voll drauf rein und fühlen sich daher nur schlecht, ja, und merken dann irgendwann, wenn sie die Quittung kriegen, dass die Beziehung zum Partner schlechter wird, man auf einmal unzufrieden wird mit den eigenen Partnern, obwohl man ja eigentlich dachte, das hilft so der Beziehung. Ja? Gibt ja auch diesen Mythos, guck dir Pornos an, wenn die Beziehung nicht mehr so gut läuft, dann wird es besser. Und dann wundert man sich auf einmal, dass es auf einmal nicht so funktioniert. Auf einmal wird deine Gedankenwelt versaut und du kannst Menschen nicht mehr einfach so begegnen, ohne Hintergedanken. Du wirst abhängig. Und doch produziert die Pornoindustrie, und das kannst du jetzt auf ganz viele andere Beispielen umlegen, verheißungsvolle Bilder. So funktioniert unsere Werbung. Verheißungsvolle Bilder, wenn du das kaufst, wenn du dafür dein Geld ausgibst. Wenn du bestimmte Dinge tust. Und die arbeiten damit, mit verheißungsvollen Bildern. Doch die wirkliche biblische Verheißung, auch jetzt für das Thema Sexualität, absolut erfüllende Intimität, da beschreibt die Bibel dieses positive Bild von einer Beziehung zwischen Mann und Frau in einer lebenslangen Beziehung. Und das kannst du sogar wissenschaftlich belegen, wenn das Paare, die länger zusammen sind, zufriedener sind, meist. Und wenn du das nicht erlebst, dann weißt du aber, da steckt eine Verheißung hinter, ein Versprechen, das Gott dir gibt. Und du kannst dich damit beschäftigen und du kannst es dann erleben, weil das Potenzial in deiner Ehe einfach da ist. Und vielleicht müsst ihr nur als Ehepaar dieses Potenzial bergen, aber du findest es nicht außerhalb der Ehe, sondern du findest es innerhalb der Ehe. Und das ist das dieses positive Bild, was Gott einfach malt. Ja, das wäre jetzt Leitbildethik für Familie und Sexualität. Zum Schluss, du darfst Gottes Hoffnungen vertrauen. Und das ist so der zweite wichtige Punkt. Ja? Du hast das Idealbild, ein positives Bild, wonach du dich sehnst und du bist sprachfähig darüber und du kannst es anderen erklären, dieses positive Bild, deinen Kindern der Welt, wie Gott sich diese Welt vorgestellt hat. Und dafür stehen wir und dafür sind wir. Und dann kommt es aber auch darauf an, dass du da hoffnungsvoll drauf vertraust. Weil wir leben in dieser Welt, in dieser Spannung, wo wir uns manchmal wirklich fragen, stimmt das überhaupt, was Gott sagt? Ist das überhaupt diese Verheißung, die der Herr, also ist das eine Mogelpackung oder ist es keine Mogelpackung? Und das ist letztendlich diese Herausforderung, die wir seit Adam und Eva haben. Meint es Gott wirklich gut mit mir oder möchte er mir etwas vorenthalten? Und Petrus schreibt, ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem er ihm von ganzem Herzen vertraut. Wenn du einsteigst ins Flugzeug, dann vertraust du darauf, dass du auf Mallorca ankommst, wenn du den Flug gebucht hast. Ja? Du vertraust darauf. Und genauso, wenn du mit Christus unterwegs bist und du vertraust diesen Leitbildern, diesen ethischen Richtlinien, das, wofür Christus ist, dann vertraust du auch darauf, dass du nachher letztendlich da bei der Verheißung ankommst, bei dem, was Gott dir versprochen hat. Und das ist manchmal ein Kampf. Und das ist dieses immer vom Kurs abkommen, ach, ich vertraue doch Gott nicht, ich gucke mir doch eben mal was an. Ja? Und dann wieder korrigieren und wieder Richtung Leitbild und sagen, nee, ich vertraue doch Gott. Er meint es gut mit mir, wenn ich ihm nachfolge und das mache und ihn besser in die Ehe investiere als in Netflix oder was weiß ich. Und die Bibel ist voller dieser positiver Hoffnungsleitbilder, nach denen wir uns immer wieder ausrichten dürfen. Und da möchte ich einfach mit euch jetzt ins Gespräch kommen, die nächsten Wochen, dass wir uns diese Leitbilder angucken und dass wir uns danach orientieren. Und dass wir uns danach auch korrigieren und uns ausrichten danach. Und mir ist ganz wichtig, dass wir sehr barmherzig mit uns umgehen. Weil wir fahren nicht auf Schienen. Wir kriegen das in diesem Leben nicht immer so hin. Und wir müssen ständig überkorrigieren. Das ist normal. Es ist normal als Christ, dass du vom Weg abkommst. Und dass du dich immer wieder zum barmherzigen Vater orientieren darfst. Und da darfst du barmherzig mit dir sein, so wie dein Vater barmherzig ist mit dir. Und du darfst barmherzig mit den anderen sein, auch wenn du verletzt wirst. Auch wenn jemand was Schlimmes dir antut und schlecht über dich redet oder was weiß ich, darfst du auch barmherzig mit denen sein und dafür beten und hoffen und vielleicht helfen, dass man sich wieder an den Ideal orientiert. Und das ist das, was wir als Gemeinschaft auch machen wollen, uns immer wieder dazu ermutigen, uns helfen auszurichten nach dem Ideal. Und das ist unsere Hoffnung. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist, der uns dabei hilft. Und das wünsche ich dir einfach. Dafür möchte ich jetzt einfach beten, dass du ein klares Bild bekommst von der Hoffnung, die Christus für dich hat. In all diesen unterschiedlichen ethischen Bereichen in diesem Leben, womit wir uns beschäftigen. Damit du wirklich ein erfülltes, verheißungsvolles Leben führst. Dass du am Ende merkst, das ist keine Mogelpackung, sondern da gibt es tiefen Frieden, Freude und Glück und das alles, wonach ich mich sehne. Und mein Gebet für dich ist auch, dass du in diesen Modus kommst, wo du anfängst, positiv zu reden und positive, hoffnungsvolle Bilder zu malen für diese Welt, damit du einen Unterschied in dieser Welt machst, damit du den Menschen Hoffnung und Orientierung gibst. Lieber Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der gute Gedanken hat, der positive Bilder für uns hat. Herr, und du siehst, wie häufig wir so negativ denken, im Verboten denken. Und wir merken gar nicht, was alles doch wirklich erlaubt ist. Herr, und ich bitte dich, dass du uns zu Menschen machst, die ein klares Bild haben von dem, was du dir wünschst. Was Gutes für unser Leben, was Gutes für diese Welt, was Gutes für die anderen Menschen. Und dass du uns sprachfähig machst, dass du uns ja Worte schenkst, das zu kommunizieren. Und dass Menschen ja sich darauf einlassen. Und dass wir dann doch merken, wie genial du eigentlich bist, wie genial deine Wege sind, wie gut deine Wege sind. Ja, und wir brauchen deine Hilfe, um diese Hoffnung in diese Welt reinzubringen. die ständig enttäuscht wird von den Mogelpackungen dieser Welt. Deine Hoffnung ist die, die wirklich zählt. Dafür danke ich dir. Amen.